Zunächst möchte ich Sie ganz herzlich grüßen. Das gehört immer zu meinem Repertoire. Und zwar aus dem Gemeinschaftsdiakonissen-Mutterhaus Hensoldshöhe, dessen Rektor ich eine ganze Reihe von Jahren war. Und ich darf grüßen von meinem Nachfolger, Herrn Pfarrer Dr. Hahn, und dem Rektor und der Oberin, Schwester Gisela Steib, und natürlich den Schwestern. Die wissen, dass ich heute hier bin, und sie beten ja sicher immer für Dienste, aber für diesen Dienst eben auch besonders. Ich finde es immer ganz schön, dass es viele Beter gibt, von denen man oft gar nichts weiß. So, und dann grüße ich Sie auch vom Hensoldshöher Gemeinschaftsverband, dem Vorstand insbesondere, dem ich wiederum vorstehen darf noch. Ich möchte Ihnen heute Abend den Anfang des... Es sind so viele Zettel, das stört mich ein bisschen. Die kann ich wegtun, ne? Zur Seite legen. Dankeschön. Also der liebe Bruder Bittner hat mich unter Druck gesetzt. Ich sollte ihm endlich ein Thema nennen, und da fiel mir nichts Besseres ein als dieses. Aber ich hoffe, dass Sie das nicht empfinden als nur so, ja, naja, er wusste halt nichts Besseres. Der Philipperbrief ist einer der ganz besonderen Briefe, und ich möchte ihn auch unter einem besonderen Gesichtswinkel betrachten. Da will ich dann noch etwas dazu sagen. Zunächst einmal der Abschnitt. Ich lese Kapitel 1 von Vers 1 an bis 11, Entschuldigung. Paulus und Timotheus, Knechte, Sklaven Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, auch in Stein, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden. Jetzt setzt er den Satz fort. Für eure Gemeinschaft am für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Ich vermute, dass kaum jemand von Ihnen in der Lage sein wird, diesen Text so frei aus dem Gedächtnis wiederzugeben. Aber dafür gibt es ja gedruckte Bibeln, die liegen bei Ihnen sicher zu Hause und da können Sie es dann ja auch notfalls nachlesen. Einige Dinge vorweg. Ich bin bei der Vorbereitung und bei dem Einstimmen auf diese Tage auf einige Gesichtspunkte gekommen, die ich sozusagen über diesen Text legen möchte. Das hängt zusammen mit Erfahrungen aus den letzten Jahren. Und so werde ich heute Abend den ersten Abschnitt unter dem Gesichtspunkt betrachten, unsere Visitenkarte. Was eine Visitenkarte ist, das wissen Sie vermutlich alle. Und ich nehme an, dass auch nicht wenige von Ihnen eine solche haben. Entweder aus dienstlichen Gründen oder weil es Ihnen halt Spaß macht oder ein lieber Mensch Ihnen sowas geschenkt hat. Ich habe deren 3 unterschiedliche. Und immer dann, wenn ich sie brauche, dann habe ich entweder die verkehrte oder keine da. Und so liegen die Pakete, die meisten, noch ziemlich unangebrochen. Es wird also langsam Zeit, dass ich die mal verschwende. Mir kommt es so vor, als ob hier in diesem Brief Paulus seine Visitenkarte abgibt und in gewisser Weise auch indirekt die Visitenkarte dieser Gemeinschaft in Philippi. Und es ist ja durchaus lohnend, sich selbst einmal an solchen Beispielen nicht gerade zu messen, aber doch so ein bisschen drüber nachzudenken, wie ist das? In den vergangenen Jahren haben viele Gemeinschaften an ihrer Außendarstellung viel getan. Also in Drucksachen zum Beispiel, oder auch, wir haben das auch gemacht und haben dann zur Einweihung unseres neuen Gemeinschaftshauses so bestimmte Dinge gemacht, auch so ein kleines Kärtchen, so ähnlich wie eine Visitenkarte. Ich staune, wie viel Eifer und Gehirnschmalz und Können darauf verschwendet wird. Das ist interessant. Aber jeder weiß auch, dass Papier geduldig ist und wenn man jemanden wirklich kennen will, dann hilft eine Visitenkarte nur begrenzt und doch ist sie wichtig. Wenn jemand zu uns kommt, unsere Räume betritt, dann geben wir unsere Visitenkarte ab, ob wir wollen oder nicht. Das mag mal so zur Einstimmung genügen. Dieser Brief ist ein echter Brief. Das ist kein Lehrschreiben. Das ist nicht, also wer kriegt gerne vom Finanzamt einen Brief, also wenn es eine Rückerstattung gibt, dann schon. Oder da gibt es so nette Briefe, da kriegt man ein Konterfei von sich. Und dann steht da meistens eine Zahlungsaufforderung, bei mir meistens 15 Euro oder sowas, weil ich irgendwo eine Kamera übersehen habe, die dann dieses schöne Bild gemacht hat. Das ist ja ein persönlicher Brief. Und man merkt, dass das Verhältnis von Paulus und dieser Gemeinde, dieser Gemeinschaft, ein ganz besonders spezielles ist. Immerhin ist diese Gemeinde die erste auf europäischem Boden. Damit beginnt die Missionsgeschichte Europas. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Und Paulus hat immer eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinschaft gehabt und gepflegt. Jetzt müsste man die Apostelgeschichte zur Hand nehmen. Es ist heute ein bisschen knapp die Zeit, das auch zu tun, wie das war, bis dann endlich Paulus und seine Mitstreiter an dem Ort waren, wo das alles angehen sollte. Also eine tolle Geschichte. Hier wird etwas sichtbar von dieser Gemeinschaft, die sie miteinander haben. Das ist die einzige Gemeinde, von der Paulus je etwas angenommen hat. Hat er seine Gründe, warum er das nicht machte? Hier macht er eine Ausnahme. Also schon etwas ganz Wichtiges. Und das zentrale Thema dieses Briefes ist Christus. Es ist ein Brief aus dem Gefängnis, das muss man sich auch immer vor Augen halten. Nun, die Haftbedingungen waren erträglich, soweit man das jetzt so rekonstruieren kann. Und doch war es Haft und die Aussicht eventuell Todesstrafe. Also das ist nicht gerade so sehr freudeerweckend. Und doch ist dieser Brief oft tituliert worden als ein Freudenbrief. Das ist interessant. Dieser Brief hält sich an die üblichen Gegebenheiten der Antike, wie man so Briefe verfasst. Heute geht das andersrum. Also ich finde das ganz schrecklich, wenn ein Brief mir ins Haus kommt, oder heute ist ja meistens eine Mail oder dergleichen, da geht es dann los. Hallo! Oh. Also ich bin noch nicht auf Hallo gesunken, sondern ich sage immer gerne Grüß Gott, nur damit Sie wissen, wo Sie bei mir dran sind. Ich bin hoffnungslos altmodisch. Ich habe immer noch die alte, also die richtige Rechtschreibung und noch nicht diese neumoderne. Und ich werde das auch nicht ändern, wenn ich nicht da mit Gewalt gezwungen werde. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis an Geschwister, die an ihm Anteil nehmen. Und erfüllt das normale Briefschema, das beginnt mit dem Absender. Das füllt er in einer Weise, dass man nur staunen kann. Das ist ähnlich in den anderen Briefen auch, sofern sie sich an das normale Briefschema halten. Also die Form ist die ganz normale, die man damals üblicherweise benutzt hat. Aber der Inhalt, der ist komplett anders. Und um den soll es vornehmlich heute Abend gehen. Es ist nur dieser eine Vers, damit es nicht zu viel und zu anstrengend wird nach solch einem schönen Tag. Paulus und Timotheus, so beginnt dieses Schreiben. Ich habe noch gelernt, dass man ich in einem Brief klein schreibt und du und dein und so weiter oder sie, das schreibt man groß. Heute alles dahin. Ich sehe, dass noch ein paar Ältere auch da sind, die das auch noch gelernt haben, noch kennen. Damals war es nicht unanständig, sich selbst an den Anfang zu stellen. Das war ganz normal, dass man da so schrieb, Paulus. Für uns so ganz gewöhnlich. Aber wenn Sie einen Augenblick nachdenken, was dieser Name bedeutet, da kann man mit den Ohren schlackern. Wer war dieser Mann? Der hat diesen Namen nicht ursprünglich gehabt, sondern er trug den Namen eines berühmten Königs von Israel, Saul. Und so viel Bibelkenntnis setze ich bei Ihnen voraus, dass Sie mit diesem Namen auch Inhalte verbinden. Saul, der einen guten Anfang machte, aber leider ging die ganze Geschichte nicht gut aus. Er war ein Mann von hoher Begabung, und an einer Stelle steht, da finde ich immer die Lutherbibel so schön, weil mit der bin ich groß geworden, eines Hauptes länger als alles Volk. Er überragte alle. Auch in geistlicher Hinsicht. Er hat sich vorbildlich verhalten, bis es anders wurde. Saulus. Also unser Paulus hier, der eigentlich Saulus hieß, war auch solch ein Mensch. Ein, wenn Sie so wollen, ein geistiger Riese. Er hatte eine hervorragende Ausbildung genossen. Er war hervorragend begabt. Er hatte bei den besten Lehrern seiner Zeit gehört und mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Er war wer? Und er brachte sich dann mit ganzem Herzen und vollem Einsatz für seinen Gott ein. Bis Jesus Christus ihm persönlich begegnete. Und damit endete eine steile Karriere. Und er bekam einen anderen Namen. unter ganz demütigenden Umständen. Und in diesen 3 Tagen völliger Dunkelheit, völliger Orientierungslosigkeit, völliger Hilflosigkeit wurde er umgeschmiedet. Der Prozess dauerte dann noch etliche Zeit länger, das geht alles nicht so schnell, aber es wurde aus diesem Mann ein Paulus, der Kleine. Und das ist nicht nur eine Äußerlichkeit, Namen hatten damals eine ganz wichtige Bedeutung, oft eine prophetische Bedeutung. Und hier ist der Name Programm für diesen Mann. Der Jesus begegnet war und der jetzt sein Herr wurde. Und er ließ das mit sich machen, leistete keinen Widerstand. Klammer auf, da kommt dann ein Herr, wir wissen seinen Namen, Ananias, der war keine besondere Geistesgröße, der ist nirgendwo sonst erwähnt, den schickt Gott zu ihm und öffnet ihm die Augen. Und das lässt dieser Mann sich gefallen. Dass da irgendein kleines Licht herkommt, irgendeiner, den er vorher gar nicht kannte, vielleicht war es einer von denen, die er auf den Kicker hatte und verhaften wollte, das mag sein. Aber er lässt sich von dem helfen. Da ist was mit diesem Mann geschehen. Paulus und Timotheus. Das fällt auf in den Briefen des Apostels Paulus, dass er immer wenigstens einen seiner Mitarbeiter miterwähnt. Und das ist nicht irgendwie so Also es ist nicht so ein psychologischer Trick oder sowas, sondern das ist ihm ein inneres Anliegen. Timotheus könnte man jetzt auch eine Menge dazu sagen. Einer seiner wichtigsten und engsten Mitarbeiter, zu denen er unbegrenztes Vertrauen hatte, der auch hier in dieser Gemeinde eine wichtige Aufgabe wahrgenommen hatte und wahrnahm. Er hat dort den Menschen viel Gutes getan, auch ihnen innerlich, seelsorgerlich geholfen, sie begleitet, also dort einen wichtigen Dienst ausgerichtet. Paulus und Timotheus. Paulus war kein Einzelgänger und kein Einzelkämpfer. Auch das eine totale Veränderung. Vorher war er der Überflieger. Der kam auch nicht allein nach Damaskus. Aber das waren Begleitmannschaften, Handlanger. Das ist jetzt anders. Es ist hier also auch ein Zeichen besonderer Wertschätzung, dass er Timotheus mit erwähnt. Und ein Hinweis, ich erinnere an das Stichwort Visitenkarte. Paulus gibt seine Visitenkarte ab. Er weiß genau, dass er nicht der Alleinvertreter von Jesus Christus ist. Und das auch nicht im Alleingang sein kann. Er brauchte die Brüder, wie das früher hieß. Heute muss man dann politisch korrekt sein, die Brüder und Schwestern. Ich habe mal vor vielen Jahren etwas gelesen, das habe ich nicht vergessen. Das handelt von Watchman Nee, der seinerzeit einer der führenden Leute in der chinesischen Kirche oder Gemeindebewegung war. Und der kam körperlich, geistlich an seine Grenzen. Er wurde schwer krank und es gab wenig Aussichten auf Hilfe. Und dann sagte ihm der Geist Gottes, ruf die Brüder. Das waren ganz schlichte Leute, die waren ihm intellektuell, geistlich, theologisch bei weitem nicht gewachsen. Den war er haushoch überlegen. Und er hat sich gesträubt dagegen, diese geistlich etwas weniger Bemittelten als er zu holen. Bis er schließlich so weit war. Und sie dann geholt hatten, haben diese schlichten Brüder, die konnten mit unseren Begriffen vielleicht nicht richtig Deutsch oder die haben im breitesten Chinesisch, Fränkisch geredet oder irgendwie sowas. Und die haben über ihn gebetet und von Stund an wurde es mit ihm besser. Diese Geschichte habe ich nie vergessen. Also ist eine reale Erzählung aus seinem Leben. Er hat an der Stelle ehrlicherweise gesagt, hier hat er Entscheidendes gelernt. Keiner kann auskommen, durchkommen, das Ziel erreichen, ohne die Brüder und modern noch ergänzt die Schwestern, also ohne Geschwister. Das war Paulus so eingegangen. Das hat er nie vergessen. Ob die Brüder mir das Wasser reichen können, intellektuell oder geistig, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ich flechte hier ein, das ist ein Schaden in der Gemeinde Jesu, dass man sich die Kreise sucht, Gänsefüßchen, wo man sich wohlfühlt. Gänsefüßchen. Sondern entscheidend ist, dass ich dahin gehe, wo der Herr mich haben will. Die Gefahr ist, wenn ich mir aussuche, natürlich bin ich da nicht unbeteiligt, aber wenn ich mir aussuche, wo mir es gefällt und passt, kann das durchaus sein, dass das nicht der Ort ist, wo Gott mich haben möchte und wo er mich fördern möchte. Und er fördert mich nicht durch Leute, die zu mir sagen, ach, wie toll bist du, ach, wie schön ist es mit dir. Die besten Erfahrungen im Leben macht man an den Tiefpunkten des Lebens. Und das sind leider Gottes auch Liebe, Geschwister, nicht selten die Hauptbeteiligten. Wir brauchen auch die Schwierigen. Die, die uns herausfordern und ganz schön unter Druck setzen. Das ist natürlich möglich, ich kann gehen, heute ist ja alles möglich. Keiner hält mich fest, ich kann machen, was ich will. Aber ob es gut ist? Paulus hielt aus, auch bei den Schwierigen. Und die Leute in Philippi, die waren auch nicht handverlesen. Also so nach dem Motto, alles Leute, die mit denen ich so konnte oder so, nicht? Das waren ganz unterschiedliche. Paulus und Timotheus. Und jetzt geht's weiter. Knechte Christi Jesu. Das klingt noch nett, Knechte gibt's heute nicht mehr, kann sich keiner so richtig was drunter vorstellen. Also wörtlich heißt es Sklaven. Und ich habe mal gedacht, Sklaverei wäre ausgestorben, das ist schon viele Jahre her. Und musste dann mich belehren lassen, dass Sklaverei bis heute in riesigen Mengen, also es gibt Millionen und Abermillionen von Sklavenverhältnissen. Da muss man gar nicht die Industriearbeiter oder ähnliche Geschichten dann nehmen. Oder die berühmten Textilarbeiterinnen dort irgendwo im Fernost. Es gibt echte Sklaverei. Ich kenne die Zahlen nicht, aber es sind zwischen 10 und 100 Millionen mindestens. Also es sind unwahrscheinlich. Denken Sie an, wie heißt diese Gruppe da? IS? Oder dann die Borom, wie heißt sie? Ja, Sie wissen, was ich meine. Sklaverei gibt es. Wer geht freiwillig solch eine Beziehung ein. Der muss doch ganz schön. Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu. Nun gut, wer die Bibel kennt, weiß, dass der Herr Jesus kein Sklaventreiber und Ausbeuter ist. Jawohl. Aber, ich habe das jetzt verschiedentlich gelesen, in unserem alten Andachtsbuch kam das, ich habe das in anderen Zeitschriften gelesen, dass es heute weit verbreitet ist, dass man meint, man könnte den Herrn Jesus als Retter und Befreier haben und dann sagen, tschüss, das war's, danke, lieber Herr. Wenn ich dich mal wieder brauche, spreche ich mal wieder vor. Paulus und Timotheus sahen das völlig anders. Ihnen war klar, und ich sage das jetzt richtig, so altväterlich, wie die Alten das gesagt haben, unser Leben gehört jetzt dir, und zwar ganz und gar. Nun, sagen kann man das leicht, und das haben bestimmt viele schon so gesagt und meinten das auch so. Aber dann. Ich habe das in meinem Leben das eine oder andere Mal erlebt, wenn es zum Beispiel um die Frage der Partnerwahl ging, dann war das auf einmal gar nicht mehr so. Du, Herr, bestimmst. Wenn es ging um die Frage des Arbeitsplatzes wählen oder der Gemeindezugehörigkeit oder sowas, nö. In der Regel wir neigen dazu, unsere Pläne zu machen und dann noch zur Genehmigung vorzulegen. Herr, jetzt bitte. Und dann macht man notfalls noch eine Gebetsnacht. Das ist ein ganz schöner Aufwand. Paulus und Timotheus und seine anderen Mitarbeiter lebten anders, Visitenkarte. Ihr erklärtes Ziel war, keine eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne vorher den Herrn zu fragen. Philippi, die Missionsmannschaft hatte total andere Vorstellungen. Und immer steht da, der Geist Gottes wehrt es ihnen. Kann man sich überlegen, wie das gemacht wird, aber jedenfalls funktionierte nicht, es ging nicht, merkten sie. Manchmal sind wir ziemliche Holzköpfe, dass wir das gar nicht so merken, dass Gott jetzt sagt, no, warum willst du unbedingt, da ist es jetzt nicht dran. So, bis sie dann dorthin kamen. Sklaven Jesu Christi, kein Verfügungsrecht mehr in ganz konsequenter Weise über mein Leben. Wer macht das schon? Kein Verfügungsrecht mehr über die Verwendung meiner Zeit und meines Geldes. Also, damit hier kein falsches Bild entsteht, unser Gott, der Herr Jesus, zwängt uns nicht in irgendwelche Dinge hinein, die wir partout nicht wollen. Das ist damit nicht gemeint. Er lässt uns erstaunlich viel Spielraum, wo wir entscheiden können und auch entscheiden müssen. Es geht hier um eine Grundentscheidung. Hat er das Sagen oder ich? Und es lohnt sich, je und dann einmal innezuhalten, und vielleicht sind solche Tage auch ein Ort dafür, und zu überprüfen, ist er wirklich noch Chef im Ring? Oder habe ich die Verfügungsberechtigung schon längst wieder zurückgenommen? Die Abtretungserklärung gekündigt, stillschweigend. Visitenkarte von Paulus und seiner Mitarbeiterschaft. Hier wird ein Grundzug deutlich angesprochen. Paulus hat hier keine Probleme mit der Gemeinde. Der muss sich nicht profilieren als der Chef im Ring ist, der Apostel ist. An anderen Stellen muss er das betonen, dass er nicht irgendwer ist. Hier ist das Verhältnis problemlos. Aber er sagt deutlich, wem er gehört, wem er gehorcht, wem er dienen will. Dienst. Der Sklave entscheidet nicht darüber, was er tut. Er steht seinem Herrn ganz und gar zur Verfügung. Paulus macht das freiwillig, aus Überzeugung. Und lässt sich von seinem Herrn gebrauchen. Und was erlebt er auf diesem Wege? Viel Schweres. Manchmal an seltenen Augenblicken, dann macht er mal sozusagen die Kiste auf dieser besonderen Erfahrung, wie er dann geprügelt wird und was da alles so noch an schönen Sachen ist. Gesteinigt und naja. verlangt Gott so nicht von ihm, ganz gewiss nicht. Aber es kann auch im Preis inbegriffen sein. Und nirgendwo wird Menschen, die Jesus nachfolgen, das Glück dieser Erde versprochen. Zum Trost im Himmel wird es besser werden, wenn wir bei seinen Engeln sind. Da wird alles Licht und Freude sein. Aber bis dahin sind wir noch dummerweise hier auf der Erde und müssen noch mit dem vorlieb nehmen, was es hier so gibt. Also auch leider mit den lieben Geschwistern rechts und links und vor mir und hinter mir, die mir manchmal, die letzten Nerven rauben, an denen ich manchmal meine helle Freude habe. Das gibt's ja auch. Heute haben unsere Damen Kuchen angeboten. Und ich habe schnell zugegriffen. Meine Frau hat gesagt, ich kaufe keinen. Und dann hinterher hat sie mich sogar gelobt. Das kommt nicht oft vor, dass ich es gut gemacht hätte. Warum lachen Sie? Das ist jetzt ein anderes Thema, das führt auf Abwege. Knechte Christi Jesu, was steht auf unserer Visitenkarte? Verwirkliche ich meine eigenen Ziele? Da muss man gar nichts für tun, das ist normal in jedem Menschen drin, so rum oder so rum. Oder frage ich, Herr, was willst du? Das ist eine ganz spannende Frage. Paulus hat sehr viel Schweres erlebt, sehr viele Enttäuschungen erlebt, kommt auch in diesem Brief vor. Aber der beherrschende Ton ist nicht Ärger und Verdruss, ist ein anderer. Und das hängt mit dieser grundlegenden Entscheidung seines Lebens zusammen. An alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. War Paulus etwas schwachsichtig geworden? Meinte er wirklich, dass das lauter Heilige wären? Gut, er ist vorsichtig und schreibt in Christus Jesus dazu. Was ja schon eine gewisse Milderung gewissermaßen ist. Aber ich glaube, er meinte das wirklich ernst. Obwohl er diese Gruppierung kannte, persönlich kannte, nicht nur so vom Hörensagen. Also auf Entfernung liebt sich's leichter, das wissen Sie vielleicht auch. Also wenn ich hier so einfliege als Gastprediger, kann ich Sie alle von Herzen lieb haben und mich an Ihnen freuen, kein Problem. Nur wenn wir dann etwas näher aufeinander rücken, uns etwas mehr kennenlernen, nicht nur Kärtchen abgeben und das dann einstecken oder Kärtchen austauschen. Dann sind wir immer nett, nicht? Ja. Man lernt sich im Grunde erst kennen, wenn man miteinander lebt. Und deswegen gehen dann viele auf Tauchstation oder gehen fort, wenn es zu enger Berührung kommt. Paulus sagt allen Heiligen, in Christus Jesus. Erstaunlich. Denken Sie dem einmal nach. Ich habe vor vielen Jahren mir einen Spruch aufgeschnappt. Ich sammle manchmal so die Sachen, die behalte ich komischerweise, wenn ich dann Namen zum Beispiel schwer vergesse oder irgendwie sowas. Den Bruder Roth, den Namen, der fällt mir immer ein. Aber andere, da stehe ich dann und weiß genau, wer es ist. Und ach, ist furchtbar. Ich habe extra deswegen eine Frau geheiratet, die sowas immer prima sagt und mir dann so fliert. Heilige, nicht weil sie so nett und lieb sind, sondern weil sie in Christus sind. Ja, das wissen wir alle. Aber dann, wie gesagt, jetzt mein Spruch, In jedem Paradies gibt es eine Schlange. Also in jeder Gemeinschaft, in jedem Kreis, in jeder Gruppe, hätte man gesagt, in jeder Ehe gibt es einen Blindgänger. Mindestens. Und darum habe ich den Spruch für mich so etwas abgewandelt. In jedem Paradies gibt es mindestens eine Schlange. Also, wenn man will, kann man sich ständig ärgern über diesen oder jenen. Ja. Und wenn Sie das versuchen zu vermeiden und dem aus dem Weg gehen, dann werden Sie mit sämtlichen Gemeinden auf der Welt nicht ans Ende kommen. Und spätestens, wenn Sie dabei sind, dann ist eben ein solcher dabei, so ein Blindgänger, so eine Pfeife. Wohlgemerkt, nicht immer, die können manchmal auch sehr lieb und nett sein, aber naja, es gibt Leute, also ich kenne sie ja zum Glück nicht, darum kann ich sowas völlig unbelastet sagen, aber es gibt Leute, wenn man die schon reinkommen sieht in den Saal, dann spannt sich irgendetwas oder man guckt dann, wo man sich dann anders platziert oder irgendwie so Geschichten. Also ich erzähle jetzt keine Märchen, sondern das ist die Realität. Und ich vermute, dass auch der Apostel Paulus nicht frei war von solchen Sachen. Der war auch Mensch, er hatte auch Vorlieben und Abneigungen. Aber er lässt sich davon nicht entscheidend beeinflussen. Er bittet seinen Herrn, dem er dienen will, immer wieder neu, das zu überwinden. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn das nicht passiert, dann ist es nicht ganz einfach mit dem Zusammenleben der Heiligen. Wer es nicht glaubt, dem kann ich nicht helfen. An alle Heiligen in Christus Jesus, das ist die Visitenkarte der Gemeinde dort. Und zwar in realistischer Betrachtung, in realistischer geistlicher Betrachtung. Das heißt nicht, dass die alle Engel waren oder dass da nie was passierte, sondern dass sie sich auf diesem Boden in Christus Jesus, in Jesus Christus immer wieder trafen. Es wird nie anders gehen. Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, das ist nicht so eine Formel, die entspricht dem, was man auch damals an dieser Stelle in dem Brief schrieb, ja. Aber wissen Sie, diese Geschichte, Visitenkarte, wie geht es bei uns zu, wie sollte es bei uns zugehen, wie kriegt man das hin? Das steckt in diesem Satz drin. Das ist nur dort zu finden. Das ist der Kitt, der alle zusammenhält. Aber das muss man erst erkennen. Und glauben Sie mir, das muss man immer wieder neu erkennen. Wir werden alle hoffentlich älter und nicht nur älter, sondern auch reifer und weiser. Und in jedem Lebensalter gilt diese ganze Geschichte wieder neu durchzukauen. Man ärgert sich mit 70 über andere Sachen als mit 30. Vermute ich mal, dass das bei Ihnen ähnlich ist. Ich schließe halt manchmal von mir auf andere. Wenn es Sie nicht betrifft, dann lassen Sie mich einfach reden. Hören Sie mal einen Augenblick weg. Ich muss immer wieder mich dem neu stellen. Und was mich so tief beeindruckt ist, dass Paulus sich nicht vornehm zurücknimmt und sich dann halt andere Arbeitsfelder sucht. Und man kann ja viele, viele Möglichkeiten finden, um der Begegnung der Realität auszuweichen. Man kann viele Bibelwochen halten und so weiter, muss nie irgendwo vor Ort verankert gehen, zum Beispiel. Das ist jetzt so meine Möglichkeit. So, Knechte, Sklaven Jesu Christi. Nun muss ich einen Satz noch sagen. Hoffentlich zählen Sie jetzt nicht genau, wie viel da jetzt tatsächlich kommen. Knecht Jesu Christi oder Knecht ist im Alten Testament ein Ehrentitel. Berühmten Knecht, Gottesknechtslieder in Jesaja und an anderen Stellen. Ein Ehrentitel, eine besondere Würde. Wie geht das zusammen? An Paulus als Person, an dem, was Gott ihn hat gelingen und tun lassen, ist das ein Stück weit abzulesen. Ein Ehrentitel. Von daher lohnt es sich, sich darauf einzustellen und sich daran zu halten und das auch für sich in Anspruch zu nehmen. Freilich, es kostet was. Es kostet was. Immer wieder neu. Paulus hat harte Kämpfe bestehen müssen mit Menschen, die ihm viel verdanken. Die haben ihn runtergemacht, dass es nur eine Art hatte und so weiter. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, Visitenkarte und unsere Visitenkarte. Was kriegen Menschen für einen Eindruck, wenn sie mit mir zu tun bekommen? Was bekommen Menschen für einen Eindruck, wenn sie hier in die Räume kommen, den Menschen hier begegnen? Interessant, dem mal nachzudenken. Amen.